Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Kunsthalle Rostock ist seit Mitte März geöffnet. In ihrem Schaudepot sind über 60 Arbeiten des Künstlers Michael Trigl versammelt. Gemälde, Zeichnungen und Radierungen, die von der künstlerischen und spirituellen Auseinandersetzung mit der einen großen Frage zeugen. Cur Deus, warum Gott? Zeitgenössische Künstler, die sich klar zum christlichen Glauben bekennen, gibt es nicht viele. Michael Trigl tut es. Vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen. Guten Abend, Herr Trigl.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Vor 7 Jahren haben Sie sich in der Osternacht katholisch taufen lassen. Hat dieser Schritt Ihr Leben verändert?
Ja, da fangen Sie ja mit einer ganz intimen Frage an. Ja, natürlich, sicherlich. Allerdings muss ich auch sagen, es hat ja sehr lange gedauert bis zu dieser Entscheidung, einfach auch aus dem Grunde, weil ich dachte, es würde sich vielleicht so viel ändern, dass eventuell eigentlich die Grundlage dessen, was ich künstlerisch tue, mir entzogen würde. Also ein Suchen, ein Zweifeln. Und das hat sich, muss ich feststellen, zum Glück nicht geändert. Im Gegenteil, es ist vielleicht dadurch, wenn jetzt Zweifel kommen, nach dieser Entscheidung, sich taufen zu lassen, noch existenzieller geworden, weil es ja dann vielleicht eine ganze Lebensentscheidung in Frage stellt. Dass sich anderes geändert hat allemal, also der Zugang zu anderen Menschen, auch das Gefühl von Gemeinschaft hat sich vielleicht schon verändert und vielleicht auch der Umstand, dass sich nicht alles um mich allein dreht.
Würden Sie sagen, dass die Frage nach Gott, nach seiner An- oder Abwesenheit in unserem Leben das Fundament Ihrer Kunst ist?
Ich glaube schon, das war es auch immer, wissen Sie. Aber es ist gar nicht so sehr die Frage, ich lese und höre ja über mich dann oft, also der Papstmaler oder der Kirchenmaler. Ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, dass eine Frage nach Gott immer eine Frage nach dem Menschen und dem Menschsein und seinem Zustand in dieser Welt ist. Insofern ist es eher eine Reflexion. Und wenn ich diese Frage stelle nach Gott, dann ist es in allererster Linie eine Frage nach dem Menschen. Wie komme ich in dieser Welt zurecht? Gibt es etwas, das größer ist als ich selbst, was ich glaube, dass wir in unserer Zeit und Gesellschaft doch sehr stark verlernt haben? Und diese Suche nach Gott, wie immer man das bezeichnen will, geht ja bei mir schon sehr lange. Auch in Zeiten, wo ich mich also dann ironischerweise mal als armes Heidenkind bezeichnet habe, waren ja christliche Themen auch schon sehr stark da. Aber eben deshalb, weil im Mythos, und das ist bei mir in der Kunst ja nicht nur der christliche Glaubenskontext, es ist auch die Mythologie der Griechen und Römer, im Mythos reflektieren sich eigentlich am stärksten Urerfahrungen des Menschen und das interessiert mich.
Also das Überzeitliche auch. Ich habe die Ausstellungsbilder im Katalog angeschaut und man sieht, dass die Renaissance-Malerei sie künstlerisch geprägt hat. Mhm. Diese statuarische Körperhaltung der Figuren, stilisierte Gesten, auch ein gewiss kleineres Repertoire der Gegenstände, der Pinselstrich natürlich, diese exakten, feinen Oberflächen. Was bedeutet Ihnen, Herr Trigl, gerade diese Epoche?
Ach, das ist unterschiedlich. Also auf der einen Seite ist es eine der Epochen, die mich am frühesten eigentlich beeindruckt haben. Also schon in meiner Kindheit in der DDR war das eigentlich für mich immer so der Entwurf einer Gegenwelt. Als ich mit meinen Eltern seinerzeit dann in Dresden in der Gemäldegalerie war oder später dann im damaligen Leningrad, waren die Bilder aus diesen Epochen der Renaissance, des Manierismus, vielleicht noch des Barock, immer so ein Gegenentwurf zu dem Grau, das mich umgeben hat. Das Grau im Alltag, aber auch das Grau in den Köpfen, die Einschränkung im Philosophieunterricht der Schule, das ging mir einfach alles zu weit und da eröffneten sich neue Räume. Im Nachhinein, also insofern war das erste eigentlich ein ästhetischer Eindruck, eine ästhetische Begeisterung, wo dann die Frage kam, welche Geschichten erzählen die eigentlich? Und jetzt im Nachhinein erkläre ich mir selbst auch, dass diese Faszination nicht nachgelassen hat, damit zu tun, weil ich das Gefühl habe, dass diese Epoche ähnlich wie die unsere mir heute erscheint, eine starke Umbruchzeit war. Also das Individuum tritt in seine Rechte. Auf einmal wird der Mensch fast gottgleich, wenn Sie an das Selbstporträt von Albrecht Dürer denken, in München im Pelzrock, wo er sich fast in Christuspose gibt. Und kurz darauf stellt der Mensch auf einmal in diesen unendlichen Räumen fest, wie es Pascal sagt, dass er sich verloren fühlt, dass ihn einfach die zentrale Rolle, die er auf einmal in der Welt einnahm, vielleicht auch durchaus überfordert. Und ich glaube, in einer ähnlichen Umbruchzeit leben wir auch. Also insofern ist es eine Parallelität, aber es ist gleichzeitig eine Utopie und ein Versprechen von Schönheit, was mich daran interessiert.
Es gibt ja immer wiederkehrende Motive wie den Totenschädel als Signum der Vergänglichkeit, das Kreuz, das blutende Herz, Fische und Hunde, auch Lilien. Wie brechen Sie ikonografische Darstellungen der Maria oder des Gekreuzigten auf und holen das in unsere Gegenwart?
Ja, also sehen Sie, ich setze mich nicht an den Schreibtisch und überlege mir ganz bewusst, was ich erstens male, sondern es sind fast immer visuelle Vorstellungen, die als erstes da sind und die ich dann so weit treibe, dass sie vielleicht auch nachvollziehbar und lesbar sind. Es sind vor allem Fragen. Also ich bediene ja nicht in erster Linie irgendwie ein klassisches Repertoire an Symbolen, sondern oft genug werden den ursprünglichen Symbolen ganz neue Bedeutungen zugeschrieben. Also es gibt ein Bild einer Maria zum Beispiel. Interessanterweise, das hängt jetzt in Rostock, es ist eine Holzpuppe, eine Gliederpuppe.
Mit Tennisbällen als Brüste. Und der Mund auf Papierschnipsel gemalt.
Genau. Ja. Und die hält also in ihren hölzernen Fingern hält sie eine Zeichnung eines Säuglings, was ich bin, mit 2, 3 Monaten. Und jeder, der dieses Bild sieht, sagt zuerst, warum hast du die Maria so gemalt? Und kann ich jedes Mal auch sagen, ich habe doch hier gar keine Maria gemalt, das ist ja nur ein Stillleben. Aber es ist natürlich in unserer Vorstellung so stark geprägt, dieses Bild, wie man eine Maria darzustellen hat, dass sich diese Assoziation, auch wenn es nur eine Holzpuppe ist, sofort einstellt. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn von dem ganzen Zauber lebendig geblieben? Ist es nicht einfach nur tot? Ist das Lächeln, ist der Mund sprachlos geworden und nur aufgemalt? Aber im Prinzip ist das Erste bei mir erstmal nur eine visuelle Vorstellung. Ich kann mir das im Nachhinein erst erklären, wie ich zu dem Bild gekommen bin, weil vieles, denke ich, eher aus dem Unbewussten kommt. Und darauf setze ich eigentlich auch ganz bewusst, sonst wäre das so ein Malen nach Zahlen. Und gerade was bei mir aus dem Unbewussten sich emporspült, nachdem ich mich mit Kunst, Literatur und Theologie und Philosophie gefüttert habe, kann eventuell ja dann auch nachvollziehbar sein für den Betrachter. Und da gibt es also immer wieder Brüche, also das ist klar, ja.
Neben dieses Bild, was Sie eben beschrieben haben, Martha heißt es, ist ein Zitat aus Goethes Faust gesetzt, beginnt mit dem Anruf an die Mütter. Im Katalog werden neben den Bildern überhaupt jede Menge Textfragmente beigefügt, was mir sehr gefallen hat. Zitate aus der Genesis, dem Buch Hiob oder dem Brief an die Korinther. Man findet Psalmen und Gedichte von Paul Celan zum Beispiel oder Josef von Eichendorff, Goethe, Auszüge aus der Literatur und Philosophie. Wie viel Inspiration ziehen Sie für Ihre Malerei aus der Lektüre?
Sehr viel, muss ich schon sagen. Also es ist nicht so, dass ich quasi etwas lese, wo ich dann das Gefühl habe, ich müsste es bebildern, sondern auch da ist es eher so, das fällt in einen Resonanzraum und dann entwickeln sich Verknüpfungen zu Dingen, die ich gesehen habe, anderen Dingen, die ich gelesen habe und werden dann irgendwann, wie ich vermute, im richtigen Augenblick wieder emporgespült. Und dem Betrachter eigentlich eine ähnliche Möglichkeit zu geben, war die Überlegung halt in der Rostocker Ausstellung, die Bilder mit Texten zu konfrontieren, die oft weniger erklärenden Charakters haben. Gut, es gibt eine Zeichnung in der Ausstellung, die heißt Hiob, dann ist auch die Stelle aus Hiob daneben, aber neben einem Paradiesesbild Adam und Eva ist also auch ein Gedicht, eine ironische Brechung dann von Friedrich Nietzsche oder woanders was von Proust oder Schopenhauer, sodass eigentlich zwischen den Bildern und den Texten ja sich eigentlich eine Schwingung entwickeln soll, die vielleicht dem Betrachter eine Offenheit gibt, unterschiedliche Lesarten auch zuzulassen. Also nicht so ein abschließendes Dixit, das hat der Maler jetzt gemeint und gesagt, sondern sich sowohl vom Text als auch vom Bild vielleicht verführen zu lassen, sich eigene Gedanken zu machen und zu Antworten zu kommen, die ich vielleicht selbst gar nicht habe.
Cur Deus, warum Gott? Diese Frage berührt die Kunst des Malers Michael Triegel. Die Ausstellung seiner Arbeiten in der Kunsthalle Rostock ist bis Juni zu sehen. Und wer es nicht dorthin schafft, kann zum Katalog greifen, der in der Edition Galerie Schwind erschienen ist. Ihnen, Herr Triegel, vielen Dank für das Gespräch und gute Ostertage.
Ich wünsche auch gesegnete Ostern. Vielen Dank.